Auch an diesem Sonntag kommen wir nicht im Namen des Todes zusammen, sondern im Namen Jesu Christi, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist und lebt. Und das ist unsere Freude. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander das Lied singen, Brich herein, süßer Schein selger Ewigkeit. 576. Viele kennen und lieben dieses Lied. Sollten Sie noch nicht dazugehören, dann denke ich, werden Sie es ganz schnell lernen. Wir wollen diese vier Verse miteinander singen. 576. Wir wollen beten. Du, unser auferstandener Herr Jesus Christus, wir wollen dir unsere fröhlichen Lieder singen und dir danken, dass du uns zum Leben bringst, auch in einer Welt des Todes, und dass wir in dir eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens haben. Du weißt, wie viele unter uns heute beschwert und traurig sind, auch über all den bitteren, traurigen Erfahrungen und Erlebnissen. Du weißt, wie viele unter uns Angst haben, wenn sie auf die Krankheiten ihres Leibes sehen und voll Sorge in die Zukunft blicken. Da wollen wir heute dein Wort hören, dass du die Auferstehung und das Leben bist, dass du uns die Wohnung bereitest in deiner neuen Welt und dass du heute und alle Tage bei uns bist, bis an der Weltende. Ach Herr, gib uns einen gewissen Grund unseres Glaubens, auch durch dein Wort und durch dein Reden heute zu uns. Und wir wollen vor dir auch alles niederlegen an Anfechtung und an Zweifel, an Not, das uns belastet. Und wir wollen es in der Stille dir bringen. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. sind unseren Chören so dankbar, dass sie diesen Doppelchor mit 8 Stimmen und Orgel gesungen haben. Deshalb heute auch da oben, weil es mit der Orgel zusammen war als Ausnahme. Aber dass die Worte mit uns gehen aus dem 73. Psalm, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich möchte als Schriftlesung aus Offenbarung 20 lesen. Bin heute wieder abgewichen von der Ordnung unserer Predigtexte in unserer Landeskirche. Es kommt einfach davon her, ich bin wahrscheinlich wie wenig andere Pfarrer immer auf der gleichen Kanzel und predige immer wieder, und da würden sich immer wieder die Texte nach 6 Jahren wiederholen. Und ich wollte heute mal das Thema aufgreifen vom Weltgericht. Und ich glaube, da herrscht bei vielen Christen eine erschütternde Unklarheit. Und ich lese aus Offenbarung 20 von Vers 11 bis Vers 15. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Ich habe oft bei Hausbesuchen kecke Männer getroffen, die sagen, oh, wissen Sie, wenn es ein Gericht gibt, da will ich mit dem Chef schon selber sprechen. Vom Bibelwort wird alles klar. Da flieht die Erde. Da kann keiner mehr was reden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Hoffentlich steht da Ihr Name drin. Müssen Sie wissen. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und hören wir nochmal unsere Chöre. sind ja unzählige viele Leute, die diese Melodie lieben. Wir lieben auch die Worte, die Bach zweimal in den Kantaten diesem Text gegeben hat, dieser Melodie gegeben hat. Jesus bleibet meine Freude, meines Lebens Kraft. Ich will nur ihn haben und bei ihm bleiben. Und das soll auch Sie begleiten. Wir wollen jetzt miteinander singen vom Lied 326. Es ist heute so schade, da man bei Beerdigungen kaum mehr Ewigkeitslieder singt, dass viele auch der Jüngeren gar nicht mehr die Kraft dieser Texte kennen. Das ist ein Paul-Gerhardt-Lied und da fällt einem schwer, die Verse auszuwählen vom Lied »Ich bin ein Gast auf Erden« 326. Ich will diese Verse mit Ihnen singen, 6 und 7, die von der Heimat reden und dann 11 und 12, wo uns Gott in sein Licht zieht. 326, 6 und 7 und 11 und 12. Ich habe nur einen Vers, möchte aber den ganzen Abschnitt lesen. 2. Korinther 5, ich will nachher über den Vers 10 predigen, aber ich lese von Vers 1 ab. Da beschreibt Paulus eine Sehnsucht, die vielleicht Sie noch gar nicht so entdeckt haben. Die Sehnsucht nach der neuen Welt Gottes. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Das ist, wenn man älter wird und immer mehr die Brüchigkeit dieses sterblichen Leibes spürt, auch verständlich. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, Jesus, wohlgefallen. Und jetzt kommt der Vers, über den ich heute predigen will. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben an einem offenen Grab stand. Ich kann es nicht zählen. Aber das weiß ich, dass mir es jedes Mal ein unwahrscheinlicher Schrecken war. Wenn ich nachher mit dem Auto zurückgefahren bin, dachte ich, ach, dass die Leute noch mit ihrem ganzen irdischen Zeug sich beschäftigen. Da ist doch ein Mensch weggetreten. Was ist das für ein Einschnitt? Sie können auch das Sterben nie theoretisch bewältigen. Deshalb wird sie selbst, der Tod naher Angehöriger, ganz hart treffen. Und sie werden zum ersten Mal wissen, wie das wirklich ist, wenn Bande der Liebe endgültig zerschnitten werden. Und wenn man sagen muss, gewesen, kommt nicht mehr zurück. Und das ist solch ein Abgrund, solch eine Not, solch ein Leiden, dass ich verstehe, dass die Trauernden immer wieder sagen, niemand versteht mich, niemand kann mit mir mitfühlen. Alle reden drüber hinweg. Und doch gibt es noch eine andere Weise der Betrachtung. Matthias Claudius, der manche tiefsinnigen Gedanken gesagt hat und auch so, dass man sie verstehen kann, der hat einmal gesagt, ich mag wohl gern beim Begraben zusehen. Und dann sagt er, wenn die Augen verweint sind, die fahle Haut des Toten, es geht mir, wie wenn ich ein Stoppelfeld sehe, dann denke ich schon an den Erntetanz. Und so ist, wenn ich am Grab stehe, dann höre ich schon den Hahnenschrei der Auferstehung. Sehen Sie, das kann der Glaube, dass er plötzlich den Tod nimmt und ihn vor Jesus, dem Ostersieger, ganz neu betrachtet. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So kann ja dann auch Paulus in einer sehr ernsten Lage seines Lebens, als bei ihm um Tod und Leben ging, sagen, was soll's? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also jetzt plötzlich, durch Jesus kann man den Tod ganz anders sehen, ganz anders beurteilen. Und dann sieht man auf einmal, ach, was ist das? Das ist doch nicht dieser unheimliche Abgrund, wo dieses irdische Leben abbricht, sondern da öffnet sich viel wunderbarer und größer die neue Welt Gottes, die Ewigkeit. In den schönen, warmen Sommertagen, an die man jetzt gerne zurückdenkt, da singt man ja so gern auch, Sie wahrscheinlich auch am liebsten, das Lied, geh aus mein Herz und suche Freude. Und dann singt man von den bunten Blumen und von den Bienen und von den Vögeln, die fliegen und vom Weinstock und vom Weizen, der mit Gewalt wächst. Und mittendrin singt man, welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl im Christi-Garten sein. Ach, was ist das schön, wenn wir einmal in der Ewigkeit ankommen. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Lebt bei ihnen auch so die Sehnsucht,
Er sagt, ich will doch schon drüben sein. Ich danke es heute noch meiner Großmutter mit ihren über 40 Enkeln, dass sie uns in Kindertagen, in den schönsten Ferientagen, die Freude auf den Himmel groß gemacht hat. Nicht, dass wir deshalb weniger realistisch in dieser Welt leben, sondern dass wir wissen, der Tod hat für uns seine Bedeutung verloren und wir warten auf die neue, herrliche Heimat, die uns der Herr bereitet hat. Jetzt kommt mein erster Punkt. Aber wir müssen am Richterstuhl Christi vorbei. Der Weg führt am Richterstuhl Christi vorbei. Vor einigen Wochen zeigte mir ein junger Vikar unserer Landeskirche die Bücher, die so im Amt bei uns stehen, Gebetbücher und die Taufordnung und die Trauordnung und so fort. Und da hat sein Vorgänger alle Stellen, die dort drin vorkommen, vom Gericht mit Kugelschreiber, so dass man es gar nicht mehr wegradieren kann, mit Kugelschreiber durchgestrichen. Also wenn es in der Taufordnung heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, hat er durchgestrichen, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, durchgestrichen. All das hat er nimmer gesagt und das will er nimmer aussprechen. Ich kenne den jungen Mann nicht. Ist gut so. Und ich kann mir das so schön vorstellen, wie er da in später Nachtstunde an seinem Schreibtisch saß und sagt, ach, wenn ich an meine liebe Gemeinde denke, das will ich ihr nicht zumuten. Da kriegt ihr einen Schrecken. Aber wenn es doch ein Gericht gibt, und dann hat er mit seinem Kugelschreiber das ausgestrichen. Stellen Sie sich mal vor, da draußen der Straße, da ist ein großes Loch und Sie sagen, die Leute laufen rein, da muss man eine Schranke hinmachen, da muss man einen Zettel hin, eine Warnung. Sie wären ja ein mieser Schuft, wenn Sie Menschen ins Unglück rennen ließen, wenn Sie Leute nicht warnen würden, sagen, passen Sie auf, da kann man zu Schaden kommen. Was ist denn das heute bei uns in unserer Mitte, dass wir meinen, wir würden Menschen etwas helfen, wenn wir Sachverhalte verschweigen? Wissen Sie, der Mensch heute, der sagt, ach, mir soll man doch keine Angst machen. Sagen, warum Angst machen? Fürchtest du das Gericht? Auf einmal kommt zum Vorschein unsere großspurige Zeit, wo jeder sagt, ich tue Recht und scheue niemand und ich kann auch so mein Leben vor mir selber rechtfertigen. Warum fürchtest du dann das Gericht? Wenn du immer Liebe gelebt hast und Wahrheit und Reinheit, warum fürchtest du dann das Gericht? Warum machen wir Menschen Angst? Man kann doch Menschen nur Angst machen, die eine große Schuld tragen. Und da merken wir auf einmal, das ist heute doch autonome, der freie Mensch, der sagt, ich will alles selber bestimmen nach meinem Gutdünken. Ich will die letzte Autorität sein. Ich will mich vor niemand verantworten. Aber das verstehe ich. Das will ich auch nicht. Ich würde am liebsten auch das selber so machen. Aber wenn es doch so ist, ich weiß, dass kluge Philosophen, die nicht an Gott geglaubt haben, durch ihr Denken an den Punkt gekommen sind, dass sie sagten, es gebietet die menschliche Vernunft, an ein Gericht zu glauben. Weil die ganze Welt wäre ja ungerecht. Der Arme, der auf die Seite gedrückt wird, den Schwachen, den man nie seine Ehre gegeben hat, da sind Philosophen draufgekommen und sagten, das ist eigentlich der logischste Gedanke überhaupt der ganzen Weltordnung, sonst hat diese Welt überhaupt keine Ordnung, sonst ist sie völlig sinnlos. Aber wenn Sie die Bibel aufschlagen, wird immer vom Gericht gesprochen. Als Adam und Eva vom Paradies vertrieben werden, als die Dornen und Disteln auf dem Acker wachsen, als Noah sein Opfer darbringt nach der Sintflut. Und Sie können durch die ganze Bibel gehen, durch die Propheten, immer wieder wird vom Gericht Gottes gesprochen. Es gibt überhaupt nichts. Der erste Satz, den ich im Religionsunterricht als ABC-Schütze gelernt habe, der Herr ist unser Richter, der hilft uns. Und wenn Sie dann sagen, aber Jesus, wissen Sie, so sagen ja heute auch viel, das war ein edler Mensch, aber ich glaube nicht an ihn. Wenn Sie ihn nur als edlen Menschen gelten lassen. Er war so edel, dass er fortwährend fast ununterbrochen vom Gericht geredet hat. Von der großen Scheidung zwischen Schafen und Böcken. Beim reichen Mann und armen Lazarus, dass da eine so tiefe Kluft ist, dass es kein Hinüber mehr gibt. Bei all den Gleichnissen, überall werden sie es finden. Zwei werden liegend auf einem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Oder da wird das Unkraut plötzlich aus dem Weizen herausgelesen und wird verbrannt. Da werden die Fische aus dem Netz gelesen, die Faulen werden weggeworfen und die Guten werden in den Korb genommen. Wo sie überhaupt lesen können, immer wieder von der Wachsamkeit, von der Bereitschaft. Wir hatten am letzten Sonntag, die Türe ist zugeschlossen und die draußen stehen und die rufen. Und überall ein übereinstimmendes Zeugnis: Es gibt einen Gerichtstag. Ach, ist ein Thema, wo Menschen sehr schnell reden, gerade bei Hausbesuchen oder unter Kollegen oder wo man so redet. Und da habe ich oft auch so gehört, dass dann Leute sagen, ach, da ist doch gar kein Platz da. Oh, da ist viel Platz. Da werden sie alles sich versammeln. Und dann sagen sie, aber da ist doch gar keine Zeit, dass alles verhandelt wird. Doch, da ist viel Zeit da in der Ewigkeit. Und da muss man gar nicht mehr viel verhandeln, weil alles offenbar ist. Und werden alle, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Längst Verstorbene, unsere Vorfahren, Bekannte, Unbekannte, Schurken und Edle, Wohltäter und Verbrecher. Bekannte Namen, Napoleon, Hitler, Stalin, Pharao, Herodes, wen sie wollen, alle werden da sein. Alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann wird nicht mehr viel verhandelt werden können. Und dann kann sich keiner mehr entschuldigen, keiner kann mehr etwas beschönigen. Wir sind offenbar. Es gibt nicht mehr viel zu verhandeln. Also, wir müssen am Richterstuhl Christi vorbei. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt machen, um das noch ein bisschen klarer zu sagen. Es ist ein Gericht, dem jeder nur voll zustimmen kann. Also, wir haben ja immer die Freude, dass sonntags draußen die übereifrigen Polizeibeamten unserer Innenstadtwache von Anwohnern benachrichtigt, da den paar, die da an dem Streifen parken, einen Strafzettel verpassen. Und wissen Sie, wenn ich das so ansehe, dann kann ich so ein Gerichtsurteil nicht verstehen. Auch, ich muss gestehen, schon manchmal, wenn ich an einem Parkometer war, dachte ich, es wird doch jetzt nicht gerade eine Politesse vorbeikommen. Also das habe ich einfach nicht ernst genommen und gesagt, dann zahle ich es eben und streite nicht lange herum. Aber ich habe es nicht eingesehen in dem Schilderwall, der jedes Jahr sich verfünffacht, wie man da sich überhaupt noch zurechtfinden soll mit einem Überfülle des Gerichts. Jetzt müssen Sie mal von diesem ganzen, was soll ich sagen, Ordnungswidrigkeiten Gericht wegkommen und mal drüber nachdenken, wie das mit dem Gericht ist. Vor einiger Zeit traf ich einen Richter am Oberlandesgericht und ich sage, wie geht's denn? Und er sagte, ach wissen Sie, wenn man so abends von der Arbeit zurückkommt, ist man richtig belastet von so viel menschlicher Tragik. Kennen Sie das? Menschen merken erst in der Gerichtsverhandlung oft, was Schuld ist. Hoffentlich haben Sie noch nie einen Menschen tot gefahren. Oder wenn ein schlimmer Unfall war, ach, warum war ich jetzt bei dem rutschigen Schnee da auch so leicht? Warum bin ich so schnell in die Kurve reingefahren? Ich hätte doch. Und dann plagt Sie die Schuld. Wissen Sie, man kann über Gericht ja viel reden. Aber wenn es dann so nüchtern ausgebreitet wird, wenn es so offen da liegt, wenn die Fakten so dafür sprechen, Sie haben das vorher so gar nicht gesehen. Sie waren so harmlos, so naiv, so oberflächlich. Und dann ist Schuld da. Und nun gibt es ja viele Dinge in unserem Leben, die belasten uns schwer. Und das Schlimmste beim Gericht ist, wenn man selber sagen muss, das ist richtig, es ist noch schlimmer. Eigentlich habe ich mit meinem Leben alles zerstört. Ich bin ja ein Unhold. Ich habe ja so viel kaputt gemacht. An mir leiden die Menschen. Ich habe oft Schwermütige getroffen, die zusammengebrochen waren unter ihrer Schuld. Und manchmal dachte ich, ist das eigentlich Krankheit? Vielleicht ist das nur die Krankheit, dass sie den Trost nicht mehr hören können. Den Trost der Vergebung. Aber dass man Schuld plötzlich so sieht, dass das Gewissen aufschreit. In unseren Tagen vollzieht sich etwas sehr Schlimmes und wir Christen sind am meisten davon betroffen. Vor Jahrzehnten hat ja ein Prominenter im evangelischen Raum jenen unglücklichen Satz zitiert und herausgebracht, der seitdem fortwährend zitiert wird, dass der moderne Mensch nicht mehr sich um seine Schuld bekümmere. Und dann hat er damals in einer merkwürdigen Verblendung gesagt, der moderne Mensch sei grundsätzlicher, radikaler, und er frage, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ist denn das radikal, ist das denn grundsätzlich? Das hat nicht einmal mit Vernunft mehr etwas zu tun. Der moderne Mensch ist so oberflächlich, dass er nicht mal sieht, wie er die Gabe seines Lebens vor Gott verplempert. Und er kann das nicht einmal nüchtern im Angesicht des Todes mehr registrieren, was es heißt, mit seinem unvollkommenen Leben ins Angesicht Gottes zu treten und vor Gott zu stehen und dann der Nichtigkeit seines eigenen Schaffens und Tuns in die Augen zu sein. Das stimmt doch gar nicht. Der moderne Mensch ist oberflächlich, dass er überhaupt Schuld gar nicht mehr sehen will, weil er Verantwortung leugnet und darum zweifelt er an Gott, doch aus einem ganz eigensinnigen Zweck, weil er sagt, ich will meinen Richter gar nicht kennen, und damit meint er, sei das Problem gelöst. Und gerade wir Menschen müssen wieder merken, wir stehen mit unserem Leben vor Gott. Wir sind Schuldner. Mit allen Gaben, die uns Gott anvertraut hat, jede Stunde meines Lebens ist ein Geschenk Gottes. Jedes Wort, das ich rede, jeder Gedanke, den ich tue, muss ich vor Gott verantworten. Und das wird furchtbar sein, wenn einmal an diesem jüngsten Gericht die Schuld aufricht. Wissen Sie, da brauche ich gar keine Feuerflammen. Die Gewissensqualen sind die schlimmsten. Wenn man das sieht, ich bin falsch programmiert gewesen, ich Narr, warum habe ich dieses getan, dass ich die klaren Rufe Jesu in den Wind geschlagen habe? Ehrlich gesagt, es ist uns doch oft einfach wurscht, was der heilige Gott von unserem Leben will. Und wenn wir uns dann prüfen, müssen wir doch sagen, aber es ist doch so einfach, was uns Jesus da immer wieder sagt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfange, was er gehandelt hat zu Lebzeiten. Und dann wird es offenbar und dann ist es da. Es ist sicher schwer, in einem Gerichtsverfahren für einen Beschuldigten dazustehen. Wissen Sie, ich kann mir das so vorstellen, ein Bankräuber, der hat sich das so schön ausgemalt, sagt, da breche ich ein und da halte ich den Revolver hin und dann 40.000 Mark und habe ich in der Plastiktüte und dann sitzt er im Zug 2 Tage später und freut sich, was mache ich mit meinem Geld, und dann schlägt er die Zeitung auf und dann sieht er sein Bild drin. Ist Pech, ne? Ist Pech. Da war eine heimliche Kamera, die hat ihn fotografiert und er ist ertappt. Ja, so leben wir doch, so billig, dass wir meinen, wir können das alles uns unter den Nagel reißen, unser Leben wie einen Raub dahin bringen. Hauptsache uns geht's gut, ich fühle mich lustig und vergnügt und dann will ich genießen. Kann man oberflächlicher leben als heute Menschen? Dass das ein Trug ist, das muss man doch wirklich nimmer erklären. Aber es ist ja so tröstlich, was da steht, das habe ich nicht gesagt, der Richterstuhl Christi. Der da sitzt auf dem Richterstuhl, Christus selbst, er kann nicht aus Schwarz-Weiß machen, er kann nur eins machen. Er kann Schuld durch sein Blut vergeben. Wenn Sie sagen, das geht nicht, müssen Sie es besser wissen als er. Er sagt, das geht. Verstehen kann ich es nicht. Dass sein Blut, auch alles, was in den Büchern steht, völlig ungeschehen macht, das ist unfassbar. Und dass wir vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, ist das nicht herrlich? Er, der in der Barmherzigkeit heute uns sucht und nichts anderes will, als uns den Frieden des Vergebenen, der vergebenen Schuld zu geben und im Gewissen uns das zu sagen, alles, alles, weggetan, vergeben und vergessen. Jesus, der mitfühlen kann mit unserer Schwachheit, der versucht war wie wir, er sitzt auf dem Richterstuhl. Und es gibt keine andere Hintertüre, durch die man selig werden kann. Welche denn? Wenn Sie den schmähen und die einzige Versöhnung, die angeboten wird, mit Füßen treten, was wollen Sie dann noch hoffen? Es gibt kein anderes Heil und gibt keine andere Rettung als das, was Jesus uns heute anbietet. Sehen Sie, alles wird ausgebreitet, nur das will ich Ihnen sagen, wird nie mehr ausgebreitet, was Sie unter dem Kreuz Jesu dem Herrn gebeichtet haben, mit Zeugen, ohne Zeugen, in der Aussprache, ohne Aussprache, was durchs Blut Jesu vergeben ist, das ist vergeben. Jesus will das tun und das wird nimmer vorgeholt. Ach, ist das herrlich. Wer fürchtet das Gericht noch? Das ist ernst, wenn Sie Angst haben. Wenn Sie sagen, da macht man den Menschen Angst, da mache ich doch keine Angst. So Freude. Noch ein letztes, das darf nicht bedrücken, sondern soll uns mutig und zuversichtlich machen. Das soll uns nicht bedrücken, sondern mutig und zuversichtlich machen. Am liebsten hätte ich jetzt mit Ihnen noch eine Bibelstunde gemacht, dann müsste ich noch 2 Stunden anhängen. Da wäre ich mit Ihnen einfach nach der Konkordanz mal durchgegangen, wo das überall steht in der Bibel vom Richten. Und da wäre uns erst aufgegangen, dass das meist die jubelndsten, fröhlichsten Aussagen sind. Der Herr wird den Erdboden richten, Gott sei Lob und Dank, dann wird der Schurkerei mal ein Ende sein. Dann wird es nicht mehr Rechtsbruch geben, dann wird nicht mehr der Schwache erniedrigt werden. Wünschen Sie sich das nicht auch herbei? Das ist doch unsere Sehnsucht. Wir haben doch schon oft gesagt, wann wird denn endlich Gerechtigkeit gesprochen? Selbst in unserer neuen Gesellschaftsordnung der Demokratie gibt es ja wirklich noch viele dunkle Nester, wo die Schwachen und die Wahren und die Treuen an die Seite gedrängt werden. Ach Herr, wann wirst du endlich Gericht halten? Der Himmel juble, die Erde frohlocke heiße. Der Herr richtet, der Herr kommt mit Gericht, der Herr ist mein Richter. Der hilft uns, der hilft uns. Darin kann ich mich freuen. Und es ist bei uns schon was ganz Falsches, wenn wir vor dem Gericht Angst haben, sondern wir haben Freimut zum Gericht. Wir fürchten das Gericht doch nicht mehr. Sonst wünsche ich, dass heute so ein Schrecken auf Sie gefallen ist, dass Sie heute sofort Ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen, und zwar vollständig bis in die letzten Winkel hinein. Dass Sie den Tag des Gerichtes nicht fürchten müssen, sagen, mein Leben ist eh offenbar. Jeden Morgen lasse ich da Jesus mit seiner Klarheit hineinleuchten und alles ans Licht ziehen. Sehen Sie, wenn jener Tag kommen wird, dann wird alles offenbar sein. Dann wird auch das sichtbar werden, was verborgen ist. Paulus sagt das auch, 2. Korinther 4, sehr, sehr fröhlich. Dann 2. Korinther 3, da wird man die Heu, Stoppeln, Stroh merken. Auch bei manchem christlichen Werk, bei mancher kirchlichen Organisation, wissen Sie, da ist auch viel dabei, was den Gerichtstag nicht erträgt. Das wissen wir ja alle. Viel Menschenwerk. Aber es ist doch schön, wenn das Verborgene ans Licht kommt. Was ist denn das Verborgene? Wir denken immer nur an unheimliche Taten. Ist es nicht schön? Das, was in aller Stille gewirkt wurde, was in keinem Gemeindeblatt stand, der Dienst der Liebe, die Worte der treuen Hingabe, alles, es wird offenbar sein. Es wird nichts vergeblich gewirkt sein. Vielleicht sind wir auch schon viel zu sehr auf Anerkennung aus und das spielt für Gott auch gar keine Rolle. Es war immer seine Art zu wirken, dass er im Verborgenen seine Leute wirken ließ. Und sie sollten frei davon sein, dass der Herr sieht es. Und das ist ja so schön, dass im letzten Gericht auch Jesus Ähnliches erzählt. Auf einmal wird er sagen, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Also, wir haben nie gedacht, dass du das wärst, Jesus. Es war doch bloß die Nachbarin. Und Jesus sagt, die verborgenen Taten habt ihr mir getan. Es ist wunderbar, wenn sie ihr Tagwerk, die ganz alltäglichen Dinge für Jesus tun. Nicht um eine Belohnung zu erhalten, eine schönere Belohnung können sie gar nicht mehr sein, kriegen, als dass sie vor Jesus einmal stehen werden. Aber da gibt es auch nichts mehr. Da ist alles in allem erfüllt. Sondern dass sie sagen, es ist nicht vergeblich, was ich tue. Wenn Jesus das registriert, wenn er das auch weiter tut, ich bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich begleitet. Selbst mit dem Glas Wasser getränkt. Der kleinste Dienst, der nicht umsonst ist, wenn er auf den kommenden Herrn Jesus hin getan war, das gibt unserem Leben einen ganz neuen Blick. Dass uns werde klein, das Kleine, das Große, groß erscheine. Ich möchte mich nicht einfach der Tagesordnung der Welt unterwerfen mit heute, mit dem, was sie von mir will. Ich will heute sagen, ich will das tun, was der Herr heute von mir will. Und das mögen ganz andere Dinge sein, als was die anderen Menschen von mir fordern. Ich will das tun, unabhängig davon, ob man Lob kriegt oder nicht, ob das die Menschen achten oder nicht. So will ich leben auf jenen neuen Tag hin. Und dann ist mir noch groß, dass da steht vom Lebensbuch, wo der Name drin steht. Ich will heute schon wirken als einer, der im Lebensbuch steht. Ich will mit den Kräften des neuen Lebens wirken. Ich will, der Herr weiß doch,
wie schwach ich bin, dann will ich einmal dem Herrn immer sagen, Herr, jetzt musst du das machen, in deinem Namen, im Vertrauen auf dich. Ich darf das im Gebet mit dir besprechen. Ich darf diese Schwierigkeiten dir sagen. Mir ist doch nur wichtig, dass das Dinge sind, die in der Ewigkeit einmal noch bedeutsam und wichtig sind. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheinen. Das ist ein herrliches Wort von der Frucht. Das, was heranreift aus meinem Leben, was nicht vergeht, wenn alles zerfällt. Sondern es gibt Wichtiges, was in der Ewigkeit noch Bedeutung hat. Herr, ich will doch von dir herkommen, mit dir reden, dass meine Worte Wichtigeres reden als nur das, was morgen schon wieder überholt ist. Ich will doch Wichtigeres tun als das, was gerade Mode ist. Ich will doch ein Mensch sein, der auf die Zukunft Gottes hin lebt. Sehen Sie, das Warten auf das Gericht, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist etwas ungemein Befreiendes und Fröhliches. Sei gut oder böse, ach, ich möchte doch, dass heute mein Leben schon im Lichte Gottes steht und dass ich fröhlich des lieben jüngsten Tages warten kann. Amen. Nun singen wir von dem Lied Jesus, meine Zuversicht, 330. Auch ein Ewigkeitslied 1 bis 3 und den Vers 7. 330, 1 bis 3 und 7. Und beten. Unser Herr Jesus Christus, der du die Schlüssel der Hölle und des Todes hast, uns betrügt das, wie wir selbst immer wieder an dem Sichtbaren auch mit unseren Gedanken hängen bleiben, wo doch alles Sichtbare vergeht und nur du mit deiner unsichtbaren Welt vor uns stehst. Und da danken wir dir, wenn du uns immer wieder dies zusprichst und wenn du uns aufweckst aus unserer Oberflächlichkeit, dass wir unser Haus bestellen, solange noch Zeit ist. Herr, lass das nicht geschehen, dass einer von uns unvorbereitet hinweggerissen wird, mit Schuld, die nicht mit dir bereinigt ist. Hilf uns doch, dass wir jeden Tag in deinem ewigen Gericht uns läutern und reinigen und heiligen lassen, so dass wir ganz unverhindert dir dienen können. Wir wollen jetzt aber auch bitten, dass doch auch dein Wort auch von dem ganzen Ernst der Entscheidung wieder begriffen wird in unserem Volk. Bewahre auch deine Gemeinde vor oberflächlichem Reden, vor Harmlosigkeit, vor Vertuschung, vor Betrug, wo wir schuldig werden an Menschen. Du hast so deutlich vom Gericht geredet und es wird uns oft schwer, auch im Blick auf liebe Menschen davon zu reden. Aber gib uns diesen Mut und diese Entschlossenheit, dass wir heute es wagen und Menschen auffordern, dass sie ihr Leben mit dir in Ordnung bringen, solange noch Gnadenzeit ist. Wir möchten dich bitten, dass noch viele umkehren und gerettet werden. Aber an diesem Tag wollen wir auch für alle Trauernden bitten, rede zu ihnen durch dein Wort. Rede zu ihnen als der Auferstandene, der lebt und der uns in der Vergänglichkeit und im Schmerz und in der Einsamkeit allein Bergung und Trost und Heil gibt. Wir sind dir so dankbar, dass du Worte ewigen Lebens sprichst und tröstest, dass du jetzt auch bei den Kranken und Alten bist, auch bei den Trauernden. Gib ihnen Freude an deinem großen Vergeben, an deinem Zuspruch, dass das auch gilt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Hinten unter der Empore ist unser Weihnachtsbüchertisch aufgebaut, einfach um Ihnen zu helfen, auch was man anderen Menschen schenken kann. Das sind ausgewählte Bücher, die man gerade gut weitergeben kann, die auch vom christlichen Glauben her ganz klare Hilfe geben, in welcher Not auch immer, aber auch Kinderbücher. Das wunderbare Gebet für die Welt, für Kinder, wo Kinder schon frühzeitig die Weltmission lieben lernen, gerade jetzt erschienen und solche Dinge. Wir haben noch einige von diesen Kenia-Taschen. Die wollen wir aber nicht jetzt anbieten, sondern vor und nach dem Gottesdienst vom zweiten Advent, nur dass Sie sich darauf einrichten können. Drüben ist das dann im Gemeindehaus, zweiter Advent, nur dann haben Sie schon registriert. Da wird nicht nur das sein, sondern da werden auch wieder jene kostbaren peruanischen Lederarbeiten sein. Der ganze Erlös ist für Mission bestimmt. Peruanische Handarbeiten, Lederarbeiten. Und letzten Sonntag war der Dr. Schmoll da, der viele Jahre in Äthiopien, in Dessie gearbeitet. Der kam gerade aus Äthiopien zurück und hat 30 herrliche Webarbeiten, das sind so Kissen, äthiopische Handarbeit gegeben. Die werden auch in dem zweiten Advent drüben im unteren Saal verkauft, nur wer da so etwas sucht. So, dann möchte ich noch ein paar Termine noch mal wichtig machen. Am nächsten Samstag haben wir den großen Adventsabend. Samstag vor dem ersten Advent, das ist eine schöne Sache. Lade ich Sie alle ein, hier in unserer Kirche. Wir wollen miteinander die ganze Adventshoffnung noch verstehen. Da dürfen Sie auch Nachbarn einladen. Das ist nicht für Kinder, sondern das ist für Erwachsene. Das ist hauptsächlich. Wir können gern Kinder mitbringen, aber die ganze Veranstaltung ist für Erwachsene ausgerichtet. Nur, dass Sie es wissen und nicht überrascht sind. 18 Uhr am Samstag. Wir freuen uns aber an den mitwirkenden Gruppen und Chören. Am Sonntag, am ersten Advent, nach dem ersten Gottesdienst, da bitten wir Sie wieder, doch mitzugehen an ein paar Stellen der Gemeinde, unseres Gemeindebezirks, wird wieder so ein Korinthesingen sein. Ich war sehr dankbar bei denen, die uns da noch geholfen haben, unserem Gemeindebezirk ist ein großes Missionsfeld. Und da brauchen wir Sie, auch wenn Sie von auswärts kommen, dass Sie uns helfen. Die Posaunen gehen mit, aber die Sänger, einfach wer irgendwie mitbrummen kann, den brauchen wir. Mit dabei sein. Die Eidlinger Schwestern haben drüben in der Danniger Straße 48 Bibeltage mit Dr. Gerhard Meyer. Das ist der Samstag vor dem zweiten und dritten Advent. Vielleicht können Sie nicht mal alles behalten. Da liegt ein gelber Zettel. Und da steht das drauf, Samstag vom 2. und 3. Advent, ganztägig. Das ist wunderbar, die Schulung, und das hat mich gefreut, dass ich da mit einladen darf. Das ist natürlich was ganz Wichtiges und Gutes der biblischen Zurüstung, die man bekommen kann. Und noch unsere Freizeitsachen, die legen wir immer hinten auf den Simsen unter der Empore. Da liegen noch von Jugendfreizeiten. Da liegen jetzt aber auch die großen Freizeithefte vom Württembergischen Brüderbund. Leuchtfeuer mit den großen Freizeitangeboten. Wer sich interessiert, kann die Hefte hinten mitnehmen. Und noch ein letztes. Sie wissen doch, wie ich auch beschwert aus Mosambik zurückgekommen bin. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es das gibt. Statistisch über 500.000 Menschen auf einen Arzt. Dabei leben die meisten Ärzte in Maputo, in der Hauptstadt. Das ist 2.800 Kilometer südlich von der Nordgrenze an Südafrika dran. Da gibt es Gebiete, ich sage das Ihnen ja, mit 1 Million Menschen und kein Arzt, keine Medikamente. Und wir haben die große Freude erlebt, dass ein Arzt, ein Kinderarzt, eine Praxis aufgegeben hat und nach Mosambik geht. Das ist nicht leicht, wenn er über Jahre seine Enkelkinder nicht mehr sieht. Mit 55 Jahren ist er zum Sprachunterricht aufgebrochen. Und er hat in der letzten Woche endgültig die Entscheidung gefällt. Er kommt aus neuen Bundesländern. Wir freuen uns an Dr. Leikauf mit seiner Frau. Aber wir haben sofort den Auftrag gegeben, dass ein Haus für ihn errichtet wird in Ile. Das ist gerade in diesem Gebiet, wo es die ganzen Hospitäler nicht einen Arzt haben. Er wird nur noch die Gesundheitshelfer zurüsten können, was uns freut. Das ist ein gläubiger Christ, der vor allem den Gemeinden auch helfen will. Und ich habe gedacht, wenn Sie mithelfen können, wenn ein Mann so ein Opfer bringt mit seiner Frau, dass jetzt auch ihm das Haus bereitet werden kann dort. Wir haben also jetzt gleich den dort lebenden Missionar gebeten, schon das in die Wege zu leiten, damit er dann alles auch finden kann. Dafür wollen wir heute das Opfer geben. Wir sind immer wieder bei unserem Dienst Christliche Fachkräfte International so beeindruckt, dass Menschen in diese oft verlorenen Plätze der Welt gehen und diesen Dienst tun. Durch Menschen kann man am meisten helfen. Weil Geld oft schwierige Kanäle geht. Und da habe ich gedacht, das ist wunderbar. Menschen, die vor Ort sind und die das betreuen. Ich sah auf vielen Märkten in Mosambik die Säcke haufenweise stehen. US-Korn, not to be sold or to be exchanged. Um 2,50 Mark Kilo Weizenmehl. Das ist oft erschütternd, was auf dem schwarzen Markt landet. Ich will niemand richten. Aber was hilft, ist, wenn Menschen vor Ort sind, die Verantwortung tragen. Verlässliche Menschen, die schauen, dass Hilfe richtig ankommt. Und deshalb sind wir so dankbar, dass Menschen nicht nur dort wirken, sondern im Südsudan, im Bürgerkrieg, in Angola oder in Zaire, in diesen katastrophalen Zuständen. Wenn Sie mehr interessiert, dann nehmen Sie das Blatt hinten mit, wo auch die Namen sind, zu Ihrer Fürbitte. Und noch ein letztes: getauft wird heute im Taufgottesdienst um 11:45 Uhr Lara Jasmin Heiß, Dobelstraße 16. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.